Deutschlandfunk. Der Tag.
Ich glaube, ich verhalte mich etwas bewusster als sonst. Man kann nicht immer ganz so ausgelassen einkaufen, wie man sonst das Gefühl hatte, früher das machen zu können.
Jetzt zahle ich halt 30% mehr mindestens.
In meinen Augen ist es Abzocke.
Ich habe mir hier mal vom ZDF und NDR ein paar Töne gemopst von Leuten vor dem Supermarkt, die nicht so richtig gute Laune haben wegen der Preise. Und das kann, glaube ich, jeder ganz gut nachvollziehen, dieses Gefühl. Man steht an der Kasse, hat 3 Tomaten, eine Milch und ein Stück Käse auf dem Band und dann zack, 10 Euro weg und man denkt sich, es kann doch alles nicht wahr sein. Die allgemeine Inflation geht zurück in Deutschland, ist immer noch hoch, aber sie geht zurück auf 7,4% im März. Aber Lebensmittel sind 22% teurer diesen März als im letzten. Was dahinter steckt, ob da vielleicht auch jemand die Inflation ein bisschen ausnutzt, das versuchen wir gleich mal zu klären mit Gregor Lischka aus unserer Wirtschaftsredaktion und mit Frank Vasco von der Verbraucherzentrale NRW. Zuerst reden wir aber über Italien. Die italienische Regierung verhängt den Notstand. Klingt nach Krieg oder Naturkatastrophe. Aber tatsächlich geht es um die Flüchtlinge. In Italien kommen gerade wieder sehr viele Menschen an. Und es sterben auch so viele Menschen wie lange nicht bei der Überfahrt übers Mittelmeer. Das sind unsere beiden Themen heute in der Tag am 13. April 2023. Ich bin Josephine Schulz. Hi. Seit Anfang des Jahres sind über 30.000 Flüchtlinge in Italien angekommen. Das ist wesentlich mehr als in den Vorjahren im gleichen Zeitraum. Und die Zustände zum Beispiel im Aufnahmelager auf Lampedusa, die sind absolut katastrophal.
Du hast dort Kinder, Frauen, Männer, alle zusammengesteckt. Wenn eine Frau duschen oder sich waschen will, dann muss sie das vor allen machen.
Das sagt der ehemalige Bürgermeister von Lampedusa, Salvatore Martello. Die rechte italienische Regierung unter Giorgia Meloni hat angesichts dieser Zahlen den Notstand oder Ausnahmezustand verhängt. Gleichzeitig gab es gerade noch mal aktuelle Zahlen von den Vereinten Nationen, die sagen, das erste Quartal dieses Jahres, das war das tödlichste seit 2017. Über 440 Menschen sind seit Anfang des Jahres bei der Überfahrt übers Mittelmeer gestorben. Jörg Seisseberg, unser Korrespondent in Italien, den haben wir gerade schon gehört in der Übersetzung. Er war nämlich gerade vor Ort auf Lampedusa und mit ihm kann ich das jetzt alles besprechen. Hallo Jörg.
Hallo.
Warum kommen denn gerade eigentlich wieder so viele Geflüchtete in Italien an? Also wesentlich mehr als im gleichen Zeitraum in den letzten Jahren. Das lässt sich ja jetzt wahrscheinlich nicht allein damit erklären, dass die Zahlen immer steigen, wenn es wärmer wird, oder?
Nein, es ist im Prinzip eine Zeit, wo vor ein paar Jahren ganz wenig Boote gekommen sind übers Mittelmeer. Die Erklärung ist ein Stichwort, ist ein Land und das heißt Tunesien. Dort hat sich die politische Situation verändert, die wirtschaftlichen Probleme haben sich verschärft. Und es hat auch nach einer Rede des Präsidenten vor ein paar Wochen dort eine Welle an Rassismus im Land gegeben gegen Einwanderer aus Zentralafrika. Und diese Menschen dort sagen, sie fühlen sich in Tunesien nicht mehr sicher und machen sich wirklich zu Tausenden jetzt auf den Weg Richtung Europa. Und es sind auch Tunesier darunter, junge Tunesier, die sagen, keine Zukunft sehe ich mehr im Land aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Auch die tragen dazu bei, dass die Zahl der Migranten aus Tunesien einfach in die Höhe geschnellt ist in den vergangenen Monaten.
Jetzt wurde von der Meloni-Regierung ein Notstand verhängt für ein halbes Jahr. Was muss man sich darunter vorstellen unter so einem Notstand?
Also es ist erstmal ein Notstand, der gilt speziell für den Bereich Migrationspolitik. Und dort gibt diese Entscheidung, diese Notstandssituation der Regierung mehr Handlungsfreiheit. Also man kann da jetzt mal ganz grob gesagt im Hauruck-Verfahren etwas tun in Sachen Veränderung, Verbesserung, Vergrößerung der Struktur in Sachen Aufnahme, auch was Aufnahme- und Abschiebezentren dann anbelangt. Das ist etwas, was die Regierung vor allen Dingen im Auge hat. Aber sie kann auch leichter Gelder locker machen jetzt für den Bereich Migration. Das ist der Hintergrund, warum man diesen Notstand ausgerufen hat. Und dann spielt auch eine Rolle so ein bisschen der politische Blick aufs Land. Man hatte ja versprochen von Seiten Giorgia Melonis, dass sich die Situation in Sachen Migration verändern wird in Italien, dass weniger Migrantinnen und Migranten kommen ins Land. Das Gegenteil ist der Fall. Es sind diesmal in diesen ersten 3 Monaten dieses Jahres sind es viermal so viele als im vergangenen Jahr unter der Regierung Draghi. Und diese Notstandserklärung soll jetzt dazu dienen, dem Land zu signalisieren, wir gehen hier sozusagen jetzt mit dem schärfsten Schwert vor in diesem Politikbereich.
Aber jenseits jetzt sozusagen von der Signalwirkung, du hast gesagt, es geht darum, Aufnahmezentren schneller bauen zu können, mehr Geld locker zu machen. Warum braucht man dafür einen Notstand? Also geht es dann auch darum, sich beispielsweise über Entscheidungen in den Regionen hinwegzusetzen, wenn die sagen, ja, wir wollen aber hier keine Flüchtlinge haben?
Genau, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man dort Mechanismen mit Vorschlag und Einspruchsrecht und neuem Vorschlag und nochmal Einspruchsrecht, dass man da die Hürden absenkt und der Regierung die Möglichkeit schafft, hier durchzugreifen und dort halt die Einrichtung von Aufnahme- und Abschiebezentren dort durchzusetzen und dann halt auch ja das Geld zu haben, um mehr Leute einzustellen. Weil das Hauptziel der Regierung ist natürlich, dass diejenigen, die kommen, dann leicht abgeschoben werden können. Diejenigen, die kein Recht auf Asyl haben. Und das ist der weit überwiegende Teil derjenigen, die kommen. Und das Ziel ist, dass man am Ende halt vorweisen kann, Mensch, wir haben in diesen 6 Monaten es geschafft, so und so viel mehr Menschen hier abzuschieben, die nach Italien gekommen sind. Und nach dem Asylrecht ja keinen Anspruch darauf haben, hier zu bleiben.
Ich habe gelesen, es gibt von Menschenrechtsorganisationen Kritik daran, an diesem Notstand. Die haben Sorgen, dass unter diesem Deckmantel dann sozusagen die Rechte ausgehebelt werden, die Flüchtlinge eigentlich haben. Also ist das, was du jetzt gesagt hast, schnellere Abschiebung, mehr Abschiebung, ist das der Punkt, an dem diese Kritik ansetzt?
Ja, genau. Das ist das, was die Organisationen befürchten. Jetzt vom rein rechtlichen her kann so ein Notstandsgesetz natürlich nicht die Grundrechte aushebeln, die auch in Italien das Recht auf Asyl halt vorsehen. Aber das Verfahren soll beschleunigt werden. Und man weiß aus der Erfahrung der Vergangenheit, dass solch beschleunigte Verfahren dann häufig bedeuten, dass Einspruchsrechte reduziert werden, dass die Menschen nicht die Möglichkeit haben, sich an Anwälte, an Organisationen zu wenden, die ihnen helfen können. Also das ist schon etwas, was sicherlich das Tempo, das verschärfte Tempo jetzt der Abarbeitung der Anträge letztendlich dazu führt, dass die Betroffenen dort weniger Möglichkeiten haben, auch ihre Rechte wirklich auszuschöpfen.
Also das dann vielleicht eine berechtigte Kritik an der Stelle. Würdest du trotzdem sagen, dieser Notstand, das war jetzt nötig oder nachvollziehbar angesichts der Situation, die da herrscht?
Also ich war vergangene Woche auf Lampedusa und dort ist die Situation wirklich grenzwertig, beziehungsweise sind Grenzen überschritten. Das, was sich dort im Aufnahmezentrum dort abspielt, das ausgelegt ist für maximal 400 Leute, in den vergangenen Wochen und Monaten immer über 1000 dort sind, auf engstem Raum da zusammengefercht, hygienische Situation, die teilweise unmenschlich ist. Und da kann man schon davon sprechen, dass dort ein Notstand herrscht. Aber jetzt diese Situation auf Lampedusa zum Grund zu nehmen, für ganz Italien den Notstand auszurufen, das halte ich dann doch etwas für überzogen. Lampedusa nochmal vielleicht so ein Zahlenvergleich. Da haben wir 6.000 Einwohner, 17.000 Menschen sind dort gekommen in den ersten 3 Monaten. Das wäre so, als wenn wir in einer Stadt wie Köln beispielsweise 3 Millionen Migrantinnen und Migranten hätten, die jetzt angekommen wären in den ersten 3 Monaten dieses Jahres. Also da kann man schon sagen, Notstand, aber das runtergebrochen aufs ganze Land, wo wir jetzt 33.000 Menschen haben, die in den ersten Wochen beziehungsweise in den ersten 3 Monaten gekommen sind. Das ist natürlich nichts, wenn man daran denkt, dass Deutschland beispielsweise 1 Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen hat. Also da kann man schon sagen, dass die Situation auf Lampedusa so ein bisschen als Vorwand benutzt wird, um diesen Notstand für ganz Italien in Sachen Migration zu erklären.
Das, was du jetzt mit Blick auf Lampedusa gesagt hast, das sind natürlich krasse Zahlen. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen plastisch schildern, wenn du gerade da warst, deine Eindrücke. Ja, was hast du da erlebt?
Also das Interessante ist ja, dass das Aufnahmezentrum wirklich hermetisch abgeriegelt ist. Da kann man als Journalist einen Antrag stellen, da reinzuschauen. Das wird seit Jahren abgelehnt bzw. gar nicht beantwortet. Wir haben es nochmal versucht, wieder gab es keine Reaktion. Das geht allen anderen Kolleginnen und Kollegen genauso. Also das Zentrum wird seit Jahren wirklich hermetisch abgeschirmt von der Öffentlichkeit, vor journalistischen Blicken, vor Kontrollen. Aber man kann, und das habe ich gemacht, so auf einen Hügel gehen, dort in der Nähe des Aufnahmezentrums, da hat man einen ganz guten Blick in das Lager. Und da war jetzt gerade in den Tagen, als mehrere Tausend gekommen sind auf die Insel, sichtbar, dass die Menschen dort zusammengedrängt waren. Auch wenn man mit Leuten spricht, die dort arbeiten, die offiziell auch nicht sagen dürfen, aber unter der Hand einem erzählen, ja, die hygienischen Zustände wirklich haarsträubend. Teilweise haben die Leute dann nicht mal Gelegenheit zum Sitzen. Frauen müssen sich waschen und duschen vor den Augen aller, weil halt das Lager überfüllt ist. Also das sind schon wirklich unakzeptable Zustände. Das Interessante ist, dass man auf der Insel selbst, weil Lampedusa ist ja ein Name, der überall auf der Welt oder zumindest in Europa Assoziationen weckt. Aber im Ort selbst, auf Lampedusa, sagte mir einer der Einheimischen, ist vielleicht hier der einzige Ort, wo du keinen Migranten, keine Migrantin triffst. Und es war in der Tat so, weil die Insel mittlerweile ja schon fast militarisiert ist. Auf die 6.000 Einwohner kommen mittlerweile 1.000 Polizisten, Soldaten, die dafür sorgen, wo auch immer Migrantinnen und Migranten ankommen auf der Insel, dass die sofort gebracht werden ins Aufnahmezentrum. Also im Ortsbild Lampedusas von daher gar nicht auftauchen.
Jetzt wirbt oder fordert Italien ja seit langem eine Lösung in der EU, dass die anderen EU-Staaten das Land nicht alleine lassen sollen. Wenn man deutsche Politiker in Interviews fragt, das habe ich jetzt mehrfach so erlebt, warum eben auch Deutschland Italien da so alleine lässt, dann sagen die meistens, auch relativ unabhängig von der Partei, dass das eigentlich gar nicht so ist, weil zwar viele in Italien ankommen, aber dann eben nicht da bleiben, sondern weiterreisen. Und am Ende nimmt Deutschland viel mehr Geflüchtete auf als Italien. Wie siehst du das? Wer hat da recht? Wer hat den Punkt?
Ja. Also es ist nicht ganz falsch, was da aus Deutschland gesagt wird. Das also bestätigt ja auch, wenn man sich auf Lampedusa umhört. Ich habe da auch mit Aktivisten von Organisationen gesprochen, die halt Seenotrettung betreiben auf dem Schiff dort, Luis Michel, die gerade festgesetzt ist dort. Die berichten von Schicksalen der Menschen, die sie halt retten. Und sagen auch, ja, viele, die hier kommen, die wollen gar nicht in Italien bleiben. Die wollen weiter nach Frankreich, die wollen weiter nach Deutschland, die wollen weiter nach Großbritannien. Und in der Praxis ist es dann schon so, dass wenn die Betreffenden hier das Asylverfahren nicht positiv absolvieren, also hinterher die Anweisung bekommen, auszureisen, dann ist das in der Praxis immer noch häufig so, dass sie einfach einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen, bitte ausreisen, und die sich dann umdrehen und mit dem Zettel in die nächste Bahn steigen, Richtung Mailand oder Richtung Norditalien, um von dort weiterzukommen in andere europäische Länder. Das ist ein Teil der Wahrheit. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass viele, die hier kein Asyl bekommen, dann trotzdem im Land bleiben. Geschätzt wird hier von karitativen Organisationen, das ist mehr als 500.000 von illegal in Italien lebenden Migrantinnen und Migranten gibt. Das finde ich keine völlig aus der Luft gegriffene Zahl, bestätigt so ein bisschen den Eindruck, den man hat, wenn man sich hier in Italien im Land bewegt. Und ja, diese Menschen sind ohne Rechte und sind dann häufig auch in den Fängen der organisierten Kriminalität. Hier werden eingesetzt in der Landwirtschaft beispielsweise. Also das sind dann auch schon wirklich sehr, sehr bedrückende Zustände.
Ja, da liest man ja häufig so Berichte, dass die dann quasi unter ja fast sklavenähnlichen Bedingungen da irgendwie in der Ernte arbeiten müssen.
So ist es, genau. Gerade in Apulien, wo Tomate ein wichtiges landwirtschaftliches Anbauprodukt ist und dort viele Arbeitskräfte gebraucht werden, ist es häufig so, dass da wirklich diese Menschen, die auf dem Papier gar nicht existieren in diesem Land, ausgebeutet werden, wirklich unter sklavenähnlichen Bedingungen.
Aber das heißt, wenn du gesagt hast, die meisten wollen eigentlich auch, wenn ihr Asylantrag abgelehnt wird, die reisen dann schon irgendwie weiter nach Norden. Heißt das, dass die Meloni-Regierung da auch ein bisschen übertreibt, wenn sie jetzt so Druck auf die EU macht und sagt, wir sind völlig überfordert, wir sind alleine mit dem Problem?
Ja, das ist sicherlich in der Dimension, in der da das Problem jetzt angegangen wird, sicherlich schon etwas, was ja ganz, ganz bewusst auch angelegt ist als symbolische Aktion. Letztendlich, klar, aufgrund der Tatsache, dass das Problem sich vor allen Dingen auf Lampedusa konzentriert, auf Sizilien konzentriert und dann auf der anderen Seite, dass viele dieser Menschen weiter wollen und weiter reisen, dann relativiert sich die Situation hier schon. Es ist ein Problem, das nimmt man wahr in allen möglichen Städten und Gegenden Italiens, aber das ist jetzt die Schwelle überschritten hat, um jetzt einen Notstand auszurufen. Dahinter würde ich doch ein dickes, dickes Fragezeichen setzen.
Du hast gerade auch schon die Seenotrettungsorganisationen angesprochen, dass du mit denen auch gesprochen hast auf Lampedusa. Jetzt ist es ja so, dass nicht nur mehr Menschen in Italien gerade ankommen, sondern es sterben auch wieder viel mehr Menschen auf dem Mittelmeer. Würdest du sagen, kann man da einen ganz direkten Zusammenhang mit der Politik der Meloni-Regierung ziehen, weil sie die Seenotrettung behindert oder einschränkt?
Ja, das würde ich als These so nicht unterschreiben, weil es tut mich ein bisschen schwer, jetzt bei diesem Thema da wirklich auf Statistiken zu schauen, weil natürlich jedes einzelne Menschenleben wertvoll ist, jeder einzelne Todesfall ein Drama ist dort auf dem Mittelmeer. Aber wenn man sich jetzt die Prozentzahlen anschaut, dann sterben weniger Menschen als beispielsweise im vergangenen Jahr. Also die hohe Zahl der Toten hat sicherlich mit der extrem hohen Steigerung an Überfahrten zu tun, die wir in diesem Jahr haben. Und aufgrund der Tausenden, Zehntausenden, die sich auf den Weg gemacht haben, gibt es jetzt auch mehr Menschen, die dort sterben. Das ist tragisch, das ist dramatisch, weil jetzt eine direkte Verbindung zu ziehen, fände ich denn doch ein bisschen überzogen. Was allerdings natürlich stimmt, ist, dass aufgrund des Dekrets der Regierung Meloni, dass alle Rettungsschiffe nur eine Rettungsaktion durchführen dürfen, dann sofort in den Hafen müssen, nicht links, nicht rechts schauen dürfen, keine weiteren Rettungsaktionen durchführen dürfen. Und wenn man dagegen verstößt, wie es die Louise Michel gemacht hat, auf der ich war, dann man für 20 Tage festgesetzt wird. Und das ist natürlich, wenn ein Boot dort 20 Tage liegt im Hafen von Lampedusa, nicht raus darf auf das Mittelmeer, dass das tendenziell natürlich auch bedeutet, dass man in Kauf nimmt, dass es Tote gibt, dass dort nicht Menschen gerettet werden können. Das ist sicherlich ein moralischer Vorwurf, den man der Regierung Meloni machen kann.
Heute gab es frische Inflationszahlen für Deutschland, 7,4% im März. Das ist ein Rückgang der Inflation, aber viele werden wahrscheinlich sagen, also 7,4% kommt mir jetzt ehrlich gesagt fast ein bisschen wenig vor. Gefühlt sind die Preise viel stärker gestiegen und sind sie teilweise auch. Lebensmittel zum Beispiel sind über 20% teurer als letztes Jahr. Dass die Lebensmittel so teuer sind, das hat der Ökonom Oliver Holtemöller heute bei uns im Deutschlandfunk so erklärt.
Hier kommen verschiedene Faktoren zusammen. Wir haben also auch die Weltsituation bei Ernten zu berücksichtigen. Wir müssen die Transportkosten berücksichtigen. Die hohen Energiepreise schlagen sich ja auch nieder in den Transportkosten für die Nahrungsmittel. Bei verarbeiteten Nahrungsmitteln kommt dann noch der Aufwand an Energie für die Weiterverarbeitung hinzu. Und wir haben auch Lohnsteigerungen, die angesichts der Inflation höher werden. Und was wir auch sehen in vielen Bereichen, ist, dass die Unternehmen die Situation auch ein Stück weit ausnutzen. Das heißt, die Unternehmen steigern die Preise stärker, als ihre Kosten gestiegen sind. Das nennen wir Gewinninflation.
Dass die Konzerne die Situation ausnutzen, um extra Gewinne zu machen, da sagt die Lebensmittelbranche natürlich, stimmt nicht. Hier zum Beispiel Christian Böttcher vom Bundesverband Deutscher Lebensmittelhandel.
Ich finde es wirklich, ehrlich gesagt, unverantwortlich, in den öffentlichen Raum Spekulationen zu werfen, um damit den Eindruck zu erzeugen, irgendjemand würde sich hier die Taschen füllen.
Bevor wir uns das mit den Lebensmitteln noch mal ganz genau im Detail angucken, bringt uns Gregor Lischke aus unserer Wirtschaftsredaktion jetzt aber noch mal kurz auf Stand, wie das eigentlich genau ist mit Inflation, Kerninflation, was wird da wie gerechnet, warum geht das eine hoch und das andere runter? Hi Gregor.
Hallo.
Also Inflation für Deutschland gesunken, 7,4% im März, das ist ja ein Durchschnittswert. Das heißt, wenn wir alle Güter und Dienstleistungen zusammenwerfen, die wir so konsumieren, dann zahlen wir im Schnitt 7,4% mehr als im letzten März. Das ist viel natürlich, aber ein Rückgang trotzdem der Inflation. Was passiert da gerade? Warum geht die Inflation wieder zurück? Das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern gestern gab es Zahlen aus den USA. Auch da sinkt die Inflation, wenn man so will.
Ja, vielleicht muss ich eine Sache noch ergänzen. Vielleicht ist es besser, wenn wir von der Inflationsrate sprechen, die runtergeht. Wir hatten da heute nämlich in der Sendung auch schon mal so einen kleinen Irritationsmoment. Da hat eine Frau, die bei uns in der Regie arbeitet, dann gefragt, was sinkt denn hier die Inflation? Ich sehe hier auch so im leichten Kölsch, hier sinkt gar nichts. Und sie hat schon recht, die Preise sinken ja nicht, sondern es ist nur die Geschwindigkeit, mit der die Preise teurer werden, die wird sozusagen langsamer. Mhm. Also das ist ein wichtiger Unterschied, den es noch zu bedenken gilt. Ja, und wieso verteuert es sich nicht mehr ganz so schnell, der ganze Kram? Also der Hauptgrund sind wahrscheinlich die Energiepreise. Die normalisieren sich gerade wieder. Wir erinnern uns, warum das überhaupt alles erst so richtig losging. Das war der Ukraine-Krieg. Die Gaspreise gingen durch die Decke, die Ölpreise gingen durch die Decke. Der Strom wurde dann natürlich auch noch teurer. Das hängt ja alles miteinander zusammen. So, und dann ist irgendwann der Staat eingeschritten, hat gesagt, wir deckeln das Ganze jetzt. Gleichzeitig hat es sich auch auf den Weltmärkten beruhigt. Heißt, dieser große Faktor bricht jetzt langsam weg. Wir haben auch noch Lieferkettenprobleme aus Corona, die sich jetzt langsam mal wieder lösen. Und auch ein ganz wichtiger Punkt, das beobachten wir ja weltweit, auch in den USA vor allem. Die Notenbanken schrauben überall die Zinsen hoch. Es gibt mittlerweile große Konzerne, die wollen überhaupt nicht mehr bauen zum Beispiel, weil es einfach so teuer ist, sich einen Kredit dafür zu holen. Und da kann sich zum Beispiel auch das Baugewerbe, die Unternehmen, die Handwerker dort, ist auch sich gar nicht mehr leisten, jetzt noch die Preise zu erhöhen, wo fast niemand mehr bauen will. Und da sind die sozusagen jetzt am Ende der Fahnenstange angekommen.
Jetzt habe ich von Wirtschaftsexperten und auch vom Internationalen Währungsfonds gehört, die Inflation geht zurück, aber die Kerninflation steigt. Ja. Und das ist sehr problematisch offenbar. Sag nochmal, was ist die Kerninflation und warum ist die jetzt besonders schlimm?
Ja, also man dachte ja, wenn die Energiepreise dann irgendwann mal runtergehen, da hat man sich auch noch ein bisschen Zeit gelassen, dann ist das Problem der Inflation vielleicht auch irgendwann behoben. Das Problem ist nur, die Energiepreise waren sozusagen das erste lokale Feuer, das da gelodert hat, und das hat sich jetzt halt auch ausgebreitet auf andere Bereiche. Und da sind wir jetzt im Bereich der Kerninflation. Die Gaspreise waren zum Beispiel besonders hoch, die Spritpreise waren hoch, die Lebensmittel wurden alle teurer. Und jetzt mittlerweile, versuche ich das mal so zu beschreiben, haben dann natürlich auch die Friseurinnen und Friseure gesagt, hey, wir machen unsere Preise auch teurer. Oder der oder die Handwerkerin ist teurer geworden. Die ziehen dann ja alle irgendwann nach, wenn ihre Kosten für Gas und so weiter auch steigen. Und genau das beschreibt diese Kerninflation. Man sagt, hey, Energie, die ist eh mal teuer, mal billig. Das ist ein ständiges Auf und Ab ja auch an den Energiemärkten. Lasst uns das mal rausrechnen. Lasst das mal beiseite legen. Und wirklich nur das anschauen, was so eine allgemeine Inflation beschreibt, sprich, wie teuer werden diese ganzen Waren, die uns im Alltag so begleiten.
Und warum sagt man jetzt, wir rechnen Energie daraus, oder ich glaube Lebensmittel rechnet man in der Regel auch raus, ne? Also volatile Preise, wie das dann so schön heißt. Ist das, weil das über Börsen gehandelt wird und dann die Preise ja immer hoch und runter gehen, je nach Spekulation, oder weil da auch sowas wie Wetter mit reinspielt? Oder warum sagt man, das eine ist volatil, das rechnen wir raus, das andere nicht?
Ja, ich bleibe mal jetzt beim Beispiel Energie. Das ist insofern volatil. Das wird ja alles am Weltmarkt gehandelt. Der Ölpreis ist ja da ein ganz gutes Beispiel. Ich habe mal so eine Chart mitgebracht, eine kleine Grafik. Ich zeige dir das mal, den Ölpreis. Mhm. Der Preis für das berühmte Fass Öl in den letzten 3 Monaten. Und diese Grafik, die sieht ja aus wie so ein EKG. Ja? Also das geht ja mal hoch, mal runter. Das ist wie so ein Herzschlagdiagramm mit so schönen Ausschlägen nach oben, nach unten. Also Energie wird am Weltmarkt gehandelt, Gas, Öl und so weiter. Das heißt, das ist einfach ein hochdynamischer Markt, ganz viele Käuferinnen und Käufer, Akteure treffen da auf das Angebot und dementsprechend sind da enorme Schwankungen drin und die rechnet man dann in dieser Kerninflation raus.
Gregor, vielen Dank dir für VWL erstes Semester.
Ja, ich bin ja selber nur im zweiten, aber ich gebe mein Bestes.
Aber dafür glatte 1, danke. So, aber warum sind jetzt gerade die Lebensmittel so teuer? Das wollen wir uns jetzt nochmal genauer angucken und das kann bestimmt Frank Vasco erklären von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Hallo Herr Vasco.
Hallo.
Herr Vasco, im Supermarkt oder wenn man essen geht, dann hat man ja gerade das Gefühl, alles ist sehr viel teurer geworden. Stimmt dieser Eindruck so? Also sind Lebensmittel insgesamt einfach sehr viel teurer oder sind das eher bestimmte Lebensmittel?
Nein, das stimmt so, wie Sie sagen. Alle Lebensmittel sind sehr viel teurer geworden. Das sehen wir auch an der Inflationsrate. Die allgemeine ist bei 7,4 und die Teuerung der Lebensmittel bei 22,3%. Und das hat sich völlig entkoppelt. Hm. So, und wir sehen jetzt eigentlich gar kein Lebensmittel mehr, was nicht über die letzten 12 Monate einen Preisaufschlag erhalten hat.
Bei manchen, da würde man ja sagen, da ist das logisch nachvollziehbar. Eis fällt mir jetzt zum Beispiel ein, da denke ich mir, okay, das herzustellen, das auch zu kühlen die ganze Zeit, das verbraucht wahrscheinlich wirklich sehr viel Energie. Da kann ich mir vorstellen, dass das jetzt teurer ist in der Herstellung. Ja. Bei anderen Sachen, da erschließt sich das nicht so unbedingt auf den ersten Blick. Also sagen Sie auch, ja, es gibt Lebensmittel, da ist das nachvollziehbar, bei anderen kann ich mir das nicht erklären.
Ja, zum Beispiel Brot und Backwaren ist es völlig nachvollziehbar, weil natürlich in dem Backprozess erheblich viel Energie verbraucht wird und auch die Rohstoffe, also Getreide, sehr teuer geworden ist. Da ist das durchaus nachvollziehbar. Es gibt aber auch Preisentwicklungen, die für uns nicht so nachvollziehbar sind.
Mhm, ne? Zum Beispiel?
Wir denken, dass Hersteller und Händler zulasten der Verbraucherin extra erhöhen, also sage ich mal im Bereich Zucker oder beim Rapsöl, bei der Butter. Das sind so Produkte, wo die Preise überproportional gestiegen sind und wir eigentlich nicht unbedingt die Grundlage sehen, weder in den Rohstoff- und Energiepreisen noch im Ukraine-Krieg.
Da sagen ja Ökonomen und Vertreter aus der Branche als Erklärung häufig, dass eben viel zusammenkommt. Energiepreise, schlechte Ernten, Probleme in den Lieferketten, Transportkosten, jetzt auch teilweise höhere Löhne. Also wenn da so viele Preistreiber dann aufeinandertreffen, vielleicht kann man dann doch sagen, ist gar nicht unplausibel, dass da am Ende auch ordentliche Kostensteigerungen bei rumkommen müssen.
Da würde ich Ihnen zustimmen, wenn wir jetzt gerade aktuell über Gurken und Paprika reden, denn wir hatten ja in den Anbauländern Italien, Spanien, Marokko jetzt sehr viel Frost und Unwetter und dadurch gab es ein kleines Angebot. Und deswegen sind zum Beispiel Gurken extrem teuer geworden. Es gab teilweise Gurkenpreise von über 3 Euro das Stück. Das ist schon sehr außergewöhnlich, aber das liegt jetzt dann nicht so sehr in den Energiepreisen oder in den Rohstoffpreisen. Und die von mir gerade genannten 3 Lebensmittel, eben Rapsöl, Zucker und so weiter, das sehen wir eigentlich nicht, dass es gerechtfertigt ist, diese Preissteigerung, die wir da haben, die teilweise über 50 oder über 70% liegen, dass die gerechtfertigt sind. Mhm. Wir können es natürlich nicht beweisen, weil wir keine Grundlagen haben.
Aber Sie gehen davon aus, das sind diese berühmten Mitnahmeeffekte, also dass da jemand sagt, ach, wird gerade alles teurer, dann merkt es auch keiner, wenn ich mein Produkt auch noch mal ein bisschen teurer mache und mir vielleicht ein bisschen mehr einstecke.
Ja, viele Indizien weisen darauf hin. Also dabei für den Butterpreis ist zum Beispiel extreme Steigerung da gewesen. Wir hatten ja dann das Stück oder den Ziegel für 2,99 und jetzt fällt er innerhalb von 2 Wochen auf 1,49 und da fragt man sich schon, wie solche Preisveränderungen zustande kommen. Und eben solche Aufschläge hatten wir auch vor einem Jahr bei Butter. Das ist so einfach nicht nachvollziehbar und da muss man schon sagen, da wird, glaube ich, an der Kalkulation gedreht.
Aber Sie sagen, beweisen kann man es nicht. Sie nehmen ja als Verbraucherzentrale auch Beschwerden an von Kunden. Genau. Was sind das denn dann für Beschwerden? Weil auch als Kunde kann ich ja nicht nachvollziehen oder nicht beweisen, ob diese Preissteigerung jetzt nachvollziehbar oder Abzocke ist.
Ja, aber Sie hören ja auf der einen Seite sozusagen, dass die Lebensmittelpreise um 22,3% steigen im Vergleich zum Vorjahr. Dann gehen Sie in den Supermarkt einkaufen und stellen fest, dass Ihr Bon um 50% höher geworden ist. Und da liegen genau die Beschwerden, dass nämlich all das, was irgendwo in den Medien oder auch von dem Statistischen Bundesamt veröffentlicht wird, mit der Realität eigentlich nicht wirklich was zu tun hat. Sondern dass dadurch, dass man ja Durchschnittswerte macht, egalisiert man ja die Spitzen oder auch die Auswüchse des Marktes. Und deswegen fordern wir auch, dass eben die Preise konkreter Produkte eben auch erhoben und bewertet werden. Und das sollte eigentlich heute auch möglich sein, weil wir haben ja elektronische Warenwirtschaftssysteme, wir haben elektronische Kassensysteme. Man könnte diese Daten sehr einfach an diese Daten gelangen. Ne?
Theoretisch müsste man das ja, wenn Preise, ich sage jetzt mal, unrechtmäßig erhöht werden, obwohl ja auch alle Konzerne das Recht haben, ihre Preise zu erhöhen, wie sie möchten. Aber wenn das so wäre, dann müsste man das ja eigentlich an den Gewinnen von Lebensmittelkonzernen und Supermärkten ablesen können. Ist das der Fall? Können Sie sowas ablesen?
Also was wir zumindest ablesen können, ist, dass die großen Konzerne gut verdienen. Und das sind ja auch gerade die sich mit den Händlern streiten, die großen Herstellerkonzerne. die sagen, ja, das Preisniveau in Deutschland, das Lebensmittelpreisniveau in Deutschland ist zu niedrig und die, glaube ich, gerade die Chance nutzen, ein anderes Preisniveau in Deutschland zu etablieren. Und wir sehen ja auch heute, dass viele Regale von Markenprodukten leer bleiben, weil die Händler auch diese Preise nicht akzeptieren wollen.
Auf der anderen Seite ist ja der Markt für Lebensmittel oder auch bei Supermärkten, da herrscht ja eine große Konkurrenz. Also marktwirtschaftlich gedacht, wenn jetzt einer die Preise unnötig anhebt, würde doch eigentlich der Konkurrent sagen, ich biete das billiger an. Also dürfte ja in einem Markt mit so großer Konkurrenz das gar nicht funktionieren, dass die Preise ungerechtfertigt steigen.
Ja, der Markt ist groß, aber die Konkurrenz ist nur klein. Wir haben ja eigentlich ein Oligopol. Das heißt, wir haben eigentlich nur 4 bis 5 große Anbieter. Und da kann man nicht mehr von einem Markt sprechen, der große Konkurrenz hat, sondern wir haben eher das Problem, dass die Preise sukzessive angehoben werden. Und wir haben gerade jetzt eine neue Studie auch auf den Tisch bekommen, wo gesagt wird, dass ein Großteil der Inflation auch auf die Lebensmittelpreise zurückgeht und letztendlich dann auch auf die Handelskonzerne.
Aber gerade wenn Sie diese großen Akteure ansprechen, eigentlich kennt man das doch von den großen Supermärkten eher umgekehrt, dass Hersteller und Bauern sehr darunter leiden, dass die großen Supermarktketten mit ihrer Macht so stark die Preise drücken, so wenig zahlen zum Beispiel für Gemüse und auch mit ihren Eigenmarken nochmal zusätzlich Druck auf die anderen Hersteller ausüben. Jetzt, das, was Sie sagen, klingt wie das Umgekehrte.
Ja, die Situation ist ja auch jetzt eine umgekehrte, ne? Also jetzt ist es ja auch eben so, dass die Preise extrem hoch sind, einmal durch die Kosten und es ist auch nicht mehr so klar ist, an welcher Stelle was gerechtfertigt ist. Dass vorher die Bauern vor 2, 3 Jahren größtenteils für viele Produkte nicht mal ihre Kosten erlösen konnten, ist ja klar. Das konnten wir auch verfolgen, weil viele kleine Betriebe, Familienbetriebe leider aufgeben müssten. Und das ist sicherlich auch nicht im Sinne der Verbraucher, die ja gerne auch größtenteils auf regionale Produkte setzen und wir ja auch als Gesellschaft am Ende des Tages eine nachhaltige Landwirtschaft, eine nachhaltige Ernährung haben wollen. All das wird nicht funktionieren, wenn wir nur noch auf Großbetriebe setzen.
Jetzt haben Sie gesagt, die Verbraucherzentrale fordert da mehr Transparenz bei den Preisen. Was sollte das bringen? Also auch das Bundeskartellamt sagt ja, man kann in diesem Bereich gar nicht so viel machen, weil eben die Preisgestaltung frei ist.
Ja, das ist richtig. Also da muss man eben die Vorgaben ändern, die politischen Vorgaben. Und da ist eben auch die Politik gefordert. Der Auftrag des Kartellamtes ist sehr beschränkt, der ja immer nur dann einschreiten darf, wenn der Wettbewerb gestört ist. Wir glauben, dass es auch einen Auftrag geben muss, wenn die Lebensmittelpreise übermäßig steigen. Es geht nicht darum, die ganze Branche zu diskreditieren.
Also das wäre dann quasi wie bei Strom und Gas, dass man sagt, ungerechtfertigte Übergewinne wären vielleicht sogar abgeschöpft am Ende.
Ja, also ob das jetzt so kommt, wissen wir ja leider auch bei Strom und Gas nicht. Es ist ja nicht ganz einfach mit diesen Übergewinnen, aber es gibt ja auch noch die andere Seite, sage ich mal, der Preiserhöhung. Die liegt ja in den versteckten Preiserhöhungen, damit sind ja Verbraucherinnen auch tagtäglich konfrontiert.
Das ist, wenn die Packung kleiner wird, heimlich.
Wenn die Packung kleiner wird, wenn mehr Luft drin ist, wenn einfach die Wurstscheiben dünner geschnitten werden oder wenn teure Bestandteile der Lebensmittel durch günstige ausgetauscht werden.
Die Linke fordert einen Preisdeckel auf wichtige Lebensmittel und auch, dass die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel wegfällt. Wäre das eine gute Idee aus Ihrer Sicht?
Ja, es ist ein bisschen das Gießkannenprinzip. Für uns ist es ja wichtig, dass gerade Verbraucherinnen mit einem kleinen Budget unterstützt werden und Mehrwertsteuer. Senkung ist natürlich eine Maßnahme, die man schnell treffen könnte, aber davon profitieren dann alle Maßnahmen, die zielgenauer auf Haushalte mit geringem Budget zielen, wären uns lieber.
Herr Vasco, ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen auch.
Das war's auch schon wieder für heute. Philipp May war heute hinter der Kamera, wollte ich gerade sagen. Passt jetzt nicht so ganz. Philipp May war heute Redakteur dieser Folge. Wir alle bekommen weiter gerne Post, Feedback und Anregungen für Verbesserungen dieses Podcasts an dertag@deutschlandfunk.de. Das ist weiterhin die Adresse. Ich sage tschüss, Josephine Schulz ist mein Name. Bis bald.